gealtert und brauche dann ab und zu schon mal eine. Jetzt habe ich hier zwei so Dinger über die Ohren. Eins von hinten, eins von vorne. Mal sehen, ob das gut geht. Mal sehen, ob das gut geht. Ach so, das. Jetzt war ich zu schnell. Gut, naja, das ist der Einstieg. Was ist uns wichtig, ist die Überschrift. Ein Wort, ich hätte auch eine andere Überschrift nehmen können, nämlich das Wort Halleluja. Es ist heute schon einige Male gefallen, wir haben es auch mehrfach gesungen heute. Ein Wort aus der hebräischen Sprache, das heute eigentlich in aller Welt bekannt ist. Es setzt sich zusammen aus dem Wort Hallel, das heißt loben oder rühmen, und Yahweh, einer der Namen Gottes im Alten Testament, im älteren Teil der Bibel. Gott sei gelobt, heißt dieses Wort. Der Prophet Jeremia lebte im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus. Die Zeit, in der er lebte, war eine ziemlich schlimme Zeit in Israel. Das Volk wurde von außen durch die Babylonier beherrscht. Und nach innen war es gerade dabei, sich selber zu zerstören. Die Menschen waren untereinander zerstritten. Zwischenmenschliche Beziehungen wurden zerrüttet. In Jeremia 9, Vers 7 lesen wir die Worte: Ihre Zungen sind wie tödliche Pfeile. Sie reden Trug. Mit seinem Mund redet einer freundlich zu seinem Nächsten, aber im Herzen lauert er ihm auf. Da war kein gutes Klima im Land. In dem Land, das damals als Nation Volk Gottes war. Ehrlichkeit, Werte, Glaube, alles das war nicht mehr wichtig. Und dann heißt es im gleichen Kapitel des Propheten Jeremia: Wer ist nun weise, dass er dies verstünde? Und zu wem hat des Herrn Mund geredet, dass er verkündete, warum das Land verdirbt und verheert wird, wie eine Wüste, die niemand durchwandert? Und der Herr sprach: Weil sie mein Gesetz verlassen, das ich ihnen vorgelegt habe, und meiner Stimme nicht gehorchen, auch nicht danach leben, sondern folgen ihrem verstockten Herzen und den Baalen, wie ihre Väter sie gelehrt haben. Gott sagt ihnen nicht, dass sie nichts wert sind und nichts können. Er stellt fest, dass sie sich die falschen Vorbilder nehmen, dass sie ihn und seine Werte über Bord geworfen haben. Sie folgen ihrem verstockten Herzen. In anderen Worten, sie meinen zu wissen, wie es geht. Sie trauen Gott nichts mehr zu. Sie müssen das jetzt alleine in die Hand nehmen. Sie folgen dem, was so in ihnen an Ideen drinsteckt. Und in diese Situation hinein, die im 9. Kapitel des Propheten Jeremia beschrieben wird, redet Gott durch diesen Propheten mit ihnen und zeigt ihnen, wie sie und ihr Land wieder zu einem gelingenden Leben zurückkehren können. Zeigt ihnen, was wirklich wichtig ist. Da heißt es in Jeremia 9, Vers 22 und 23: So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Wenn ich am Anfang gesagt habe, dass das Wort Hallel loben und rühmen heißt, dann merkt man vielleicht auch bei dieser deutschen Übersetzung, wie oft hier quasi ein Halleluja im Text vorkommt, nämlich immer da, wo von Rühmen die Rede ist. Was heißt das? Dieses Rühmen, zu dem wir da aufgefordert sind, oder das Lob Gottes, der Lobpreis Gottes, zu dem wir hier eingeladen sind. Nun, die Bibel ist ein Buch, das nicht im 21. Jahrhundert verfasst worden ist. Und wir müssen verstehen, welche Bedeutung diese Worte damals hatten. Kürzlich las ich, dass die Wycliffe Bibelübersetzer, das ist ein Missionswerk, das sich die Aufgabe gemacht hat, in Sprachen, in denen es noch keine oder nur Teile der Bibel übersetzt gibt, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Und dann las ich, dass zum Beispiel in Papua-Neuguinea die Wycliffe-Bibelübersetzer nicht hinfahren, wie wir uns das vielleicht vorstellen, und gehen da mal hin und lernen mal die Sprache und dann wird die Bibel übersetzt und nach ein paar Jahren gehen sie wieder weg. Man macht es anders. Sie leben 7 Jahre mit den Menschen, lernen die Sprache, arbeiten sich in die Kultur ein und dann fangen sie an, die Bibel zu übersetzen, damit sie auch so übersetzt wird, dass die Menschen sie verstehen, weil es anders ist, eine andere Kultur ist. Es kann Missverständnisse geben. Das ist auch bei diesem Text die Gefahr. Als ich ihn anfangs las, als ein Mensch, der im 20. Jahrhundert geboren ist und nun im 21. Jahrhundert lebt, da dachte ich bei dem Lob Gottes und bei diesem Text individualistisch. Ich sollte Gott loben, dazu werde ich hier aufgefordert. Aber diese Worte wurden eben nicht in unserem Jahrhundert geschrieben, sondern im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus. Nicht in Europa, sondern im Orient. In einer Zeit, in der sich die Menschen in mancher Beziehung offenbar heutigen europäischen Zuständen annäherten, wie wir in den Ermahnungen Gottes gehört haben. Jeder kämpft für sich und kämpft oft gegen den anderen. Aber das Wort Hallel ist ein im Alten Testament fast ausschließlich gruppenbezogenes Wort. Schaut man in das Alte Testament, dann stellt man fest, dass der Aufruf Lob Gott eigentlich fast immer, bis auf 2 Ausnahmen, in der Pluralform ausgesprochen wird. Lob hat in erster Linie den Platz in der Zusammenkunft der Gemeinde. Das heißt nicht, dass wir nicht im persönlichen Gebet auch Gott loben dürfen und sollten. Aber wenn von Lob Gottes die Rede ist, dann ist immer die Gemeinschaft angesprochen. Die Gemeinschaft bringt im Lob Gottes ihr Selbstverständnis zum Ausdruck. Sie erklärt durch das Lob Gottes, wer sie eigentlich ist. Deswegen richten sich diese Worte, auch die Worte des Propheten Jeremia, an das Gottesvolk in seiner Gesamtheit. Du, Volk, sollst dich nicht rühmen deiner Weisheit, deiner Stärke, deines Reichtums. Schaue besser auf Gott und rühme ihn. Das erinnert mich an ein Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat. Mit diesem Gleichnis will er anhand oder beispielhaft anhand von 2 Männern, einer Gruppe von Menschen, die sich für Menschen hielten, die Gott sehr nahe stehen, ihre wirkliche Situation schildern. Viele werden dieses Gleichnis kennen, aber ich lese es uns noch einmal. Da heißt es, 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Ich bin auch nicht wie dieser Zolleinnehmer dort. Das war nämlich so eine Art Kleinkriminelle in dieser Zeit, keine gut gestellten Beamten. Ich faste 2 Tage in der Woche. Ich gebe den 1/10 von meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in großem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigem Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieser Mann, der Pharisäer, stellte sich selbstbewusst hin und betete. Oder man kann hier sogar übersetzen, er betete zu sich selbst. Mit Worten brachte er zwar Dankbarkeit zum Ausdruck, in Wirklichkeit aber war er von sich eingenommen und schaute auf andere herab. 2 Männer beteten am selben Ort, beide stellten sich vor Gott, aber einer war der Überzeugung, er sei der Bessere. Wie hatte Jeremia gesagt, so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Gott sagt nicht, der, der mit seiner Weisheit angibt, ist nicht weise. Der, der mit seiner Stärke angibt, ist nicht stark. Der, der mit seinem Reichtum angibt, ist nicht reich. Er sagt seinem Volk, das gerade dabei war, sich selber zu zerstören, freu dich über deine Weisheit, über deine Stärke, deinen Reichtum. Aber, und das ist das Wichtigste, verliere mich nicht aus dem Blick. Es geht nicht darum, dass uns mitgeteilt werden soll, du bist vor Gott nur ein armer, wertloser, kleiner Wurm und hast nichts zu bieten. Gott will Menschen ja nicht zu seelischen Krüppeln machen, die sich für vollkommen unfähig für irgendetwas halten. Er will nicht, dass wir uns minderwertig fühlen, aber er zeigt uns, dass wir ihm etwas wert sind. Er will uns auf die Beine helfen. Er will uns wegholen von Wegen, die zerstörerisch sind und falsch. Lebe nicht so, dazu fordert er uns auf, als wärst du auf dich allein gestellt. Lebe als Gemeinde, als Volk Gottes nicht so, als wärst du auf dich allein gestellt. Und dann wird uns auch deutlich, wie Gottes Volk eigentlich gesund wird. Was macht Volk Gottes? Was macht Gemeinde heute eigentlich aus? Wir haben da oft so ein Bild im Kopf. Das hängt manchmal auch damit zusammen, wo wir herkommen, in welcher Gemeinde wir groß geworden sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. In meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde sind eine ganze Reihe Menschen, die kennen eigentlich nur diese Gemeinde und die haben dann so ein Bild von Gemeinde. Und dann kommen aber andere dazu, die kommen von ganz woanders her. Die kommen aus irgendeiner deutschen Großstadt, zum Beispiel aus Frankfurt. Die kommen aus einer Untergrundhauskirche in Teheran oder die kommen aus Vietnam oder sonst irgendwoher. Und man hat so seine Vorstellungen, wie Gemeinde ist. Was macht Gemeinde aus? Das Bild, das wir davon haben, entspricht oft mehr unserem persönlichen Wunschdenken als der Wirklichkeit und dem, was Gott vielleicht gerade will. In vielen Gemeinden, ich werde hier keine Umfrage starten, aber wenn ich so frage, was ist für dich wichtig an Gemeinde, dann höre ich solche Sachen wie tolle Musik, Gemeinschaft, Kindergottesdienst, Jungschar, Jugend, junge Erwachsene, Frauen, Männer, Senioren, gute Predigten, Bibelstunde, Glaubenskurse und. Wir möchten klug sein, stark, reich. Wir sind gut gelehrt worden, wir haben viele Mitglieder, wir stellen was auf die Beine. Das ist eine gute Gemeinde. Und viele zieht es dahin, wo sie das vermuten, wo es wirklich so ist. Und das ist ja auch schön, verständlich. Gott sagt durch Jeremia, das ist gut, aber das ist es nicht. Was euch ausmacht, ist nicht das Programm, das ihr zu bieten habt. Was euch ausmacht, ist ein Gott der Barmherzigkeit, des Rechtes und der Gerechtigkeit. Nicht das Angebot zählt, sondern der, an den ihr glaubt. Oft ersetzen wir Gott durch unsere Visionen, Pläne, Strategien, Konzepte. Ich habe das selber viele Jahre unterrichtet. Die 70er, 80er, 90er Jahre waren so Jahre, wo zig Bücher erschienen über Gemeindewachstum und Strategien. Manche waren natürlich aus den USA, wo dann empfohlen wurde, doch Gemeinden zielgruppenmäßig zu gründen, Gemeinde für Bahnbeamte, für Konditoren, für Intellektuelle und so weiter. Gruselig. Alles das gleiche Zeug, wie langweilig. Die Leute, die ich die ganze Woche sehe, sehe ich am Sonntag auch noch. Ist ja manchmal schön, aber eben nicht nur immer. Und man möchte ja mindestens auch mal etwas anders gepolte Menschen kennenlernen. All diese Strategien waren ja ganz nett. Aber Gott lässt sich nicht ersetzen. Wenn er dazu auffordert, dass wir nicht nur auf das sehen, was wir zu bieten haben, sondern auf ihn, dann ist das nicht Gottes Eitelkeit. Dann ist das die Einladung, nicht unsere Gedanken und Vorstellungen zum Maßstab zu machen, wie wir es gerne hätten. Wir sollen ihn zum Maßstab machen, den Allmächtigen. Ich habe in dieser Woche ich habe eine ganze Reihe interessante Gespräche gehabt, aber zwei sehr interessante. Ich habe mich an einem Tag in dieser Woche mit einem Pastor des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden zum Frühstück getroffen. Wir haben uns vor Jahren mal kennengelernt und hatten jetzt mal wieder miteinander zu tun. Und er hat mir erzählt, wie er als Pastor einer kleinen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, einer Kleinstadt, eine Gemeinde aufgebaut hat. Der Bürgermeister war Christ und sie haben diesen Bürgermeister gefragt nach den Nöten dieser Stadt. Sie hatten als Gemeinde so ihre Ziele und die Leute, die sie erreichten. Und der Bürgermeister antwortete auf diese Frage, naja, ein großes Problem in unserer Stadt sind die Obdachlosen. Dann ist diese Gemeinde auf diese Menschen zugegangen und sie kamen. Und er sagt, das war spannend. Da gab es auch Leute, die verbreiteten ein Aroma um sich, das dazu führte, dass doch die Stühle um sie herum ziemlich frei geblieben waren. Aber sie kamen und es wurden immer mehr. Und das war großartig. Und ich telefonierte vor einigen Tagen mit einer Bekannten aus einem anderen Landesverband. Sie war mit ihrer Gemeindeleitung bei der Ampulstagung in Leipzig. Das ist ja dieses Jahr zum zweiten Mal. Letztes Jahr war es in München, dieses Jahr in Leipzig vom Dienstbereich Mission unseres Bundes ausgerichtet. Und sie erzählte mir, dass sie dabei auch die Gemeinde in Delitzsch kennenlernte. Kennt jemand die Gemeinde in Delitzsch? Oder jemanden aus dieser Gemeinde? Die Chance, jemanden aus dieser Gemeinde zu kennen, ist auch nicht groß. Denn die Gemeinde in Delitzsch bei Leipzig hat 11 Mitglieder. Durch Fördermittel ist es dieser Gemeinde gelungen, 3 Stellen für Sozialarbeiter zu schaffen. Sie wollen der Stadt Bestes suchen. Sie arbeiten in die Stadt hinein. Ihr Ziel ist es nicht unbedingt, eine große Gemeinde werden zu wollen. Ihr Ziel ist es auch nicht, dass alle, an die sich die Sozialarbeiter wenden, sofort zum Glauben an Jesus kommen. Schön wäre es. Ihr Ziel ist es, der Stadt Bestes zu suchen, für die Kinder, die Jugendlichen in dieser Stadt da zu sein und ihnen Gottes Liebe nahezubringen. Ganz praktisch. Eine kleine Gemeinde, eigentlich würde man sagen, bei 11 sind sie nach den Richtlinien unseres Bundes 7 Mitglieder und wenn es weniger werden, wird die Gemeinde geschlossen, schon ziemlich am Ende mit 11. Also 4 müssten da noch umziehen oder sonst was passieren, dann sind sie am Rande der Schließung. Aber diese Gemeinde sagt, nein, wir sind klein, wir können nicht viel, aber wir haben eine Aufgabe. Gott hat uns beauftragt, sucht der Stadt Bestes. Eine Baptistengemeinde in unserem Landesverband. Seit Jahrzehnten war diese Gemeinde im Hinterhof einer größeren Stadt. Nicht gut. Es schallte, wenn sich die Leute draußen im Hof unterhielten. Und sie wurden schon mal aufgefordert, doch nicht so viele Veranstaltungen durchzuführen. Das wird immer so schallen, wenn die Leute da rauskämen. Ist nicht so gut, wenn man in solchen Räumen ist. Dann hat diese Gemeinde Kontakt zu vielen Menschen bekommen. Manche waren schon Christen, manche wurden es aus dem Iran. Und in einem Falle, da war ich selber mit involviert, war ein Kirchenasyl notwendig geworden. Das machten sie auch mit Hilfe unseres Bundes, Thomas Klamt, der für diese Dinge mit beauftragt ist. Die Vermieterin fand das nicht so gut. Dem Gemeindeleiter fiel dabei ein, dass sie sich vor einem Jahr mal ein Mietobjekt angesehen hatten, das aber irgendwie wieder verworfen hatten. Er tat es noch einmal. Er fragte, gibt's diese Räume noch? Die damalige Vermieterin war sofort bereit, aus dem Vertrag auszusteigen, so schnell wie es geht. Die Gemeinde konnte in wesentliche größere Räume, modernere Räume einziehen. Ich war am Anfang dieser Woche noch dort. Inzwischen hängen große Schilder an den Fenstern, aus denen man sieht, wer da oben drin ist. Im Glauben einzuziehen. Denn nun geht es auch bei dieser Gemeinde an das, was, wie ich immer wieder merke, in manchen Gemeinden ein unantastbares Heiligtum ist. An die finanzielle Rücklage, die man sich zurückgelegt hat für irgendwann, wenn man es denn mal dringend braucht. Jetzt brauchen sie die, weil die Miete doppelt so hoch ist, wie sie früher war. Aber sie haben gemerkt, das ist für uns jetzt dran, das ist gut und haben keinen Hinterhof mehr, sondern haben ihre Gemeinderäume an einer der befahrensten Straßen dieser Stadt, wo der Berufsverkehr morgens hin und abends wieder zurückgeht. Nicht, dass es sonntags lauter ist oder so, sondern sie sind einfach an einer Stelle, wo sie gesehen werden und wo es Parkplätze gibt. Ich glaube, ich habe dich noch gefragt, wie das hier in Völklingen mit Parken ist und du sagtest, kein Problem. Ich weiß, wenn ich früher mal in dieser Gemeinde war, als sie noch im Hinterhof war, muss ich mindestens eine halbe Stunde zusätzlich einkalkulieren, weil es da keine Parkplätze gibt. Da war nichts. Da waren 3 Gemeinden direkt nebeneinander, 10, 15, 20 Meter Abstand voneinander, aber kein Parkplatz. Überall in der Region sah man sonntags morgens Leute mit dicken Bibeln unter dem Arm herumlaufen, die irgendwo ihr Auto geparkt hatten und nun sich einer der 3 nebeneinander liegenden Gemeinden zuwandten. Jetzt sind sie woanders und ich freue mich immer, wenn ich da einen Parkplatz habe. Sofort, weil der da ist. Und so ist das manchmal, dass Gott Dinge führt, mit denen man gar nicht gerechnet hat. In meiner eigenen Gemeinde war eine Zeit, wo manche groß am Jammern waren. Oh, keine Kinder mehr. Jugend lässt nach. Was machen wir? Wir gehen unter. Und dann stand eines Tages Amir mit einem Freund bei uns in der Kirche, schaute auf das Kreuz, sagte mir in seinem kaum vorhandenen Deutsch, ob ich nicht mit ihm mal zu Isa beten könnte. Und dann kam so einer nach dem anderen. Heute haben wir seit Januar diesen Jahres wieder Kindergottesdienst. Deutsch-Iranisch. Wir haben eine ganz kleine Jugend, auch gemischt. Wir haben 2 Jahre Gemeindeunterricht mit 2 anderen Gemeinden zusammen gemacht. Am Mittelrhein kleben die Gemeinden ja auch nicht so ganz weit auseinander. Gott hat das geführt. Nicht meine Ideen, meine Strategien, meine Konzepte für Gemeindewachstum, die ich alle im Kopf hatte, weil ich das ja jahrelang unterrichtet hatte, waren hier entscheidend, sondern das Achten darauf, was tut Gott? Mit welchen Menschen bringt er uns zusammen? Er ist der, auf den wir schauen sollten. Da gibt es Christen, die beten seit Jahren um Erweckung, darum, dass die Gemeinde wächst. Eine Frau erzählte mir, wie in einer Gruppe einer Gemeinde, ihrer Gemeinde, darüber diskutiert wurde, wie es denn in der Gemeinde weitergehen kann. Alle waren sich einig, wir wollen doch unsere Gemeinde erhalten, es muss doch weitergehen. Und wenn es weitergehen soll, so meinte jemand, dann müssen wir uns auch verändern. Und da sagte dann eine laute Stimme, nein! Niemals! Auf keinen Fall! So geht's natürlich nicht. Aber achten darauf, was tut Gott? Vielleicht ganz überraschend. Vielleicht ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Gott sagt, schau nicht auf das, was du bist und hast. Reichtum, Stärke, Weisheit. Alles gut. Aber ich habe noch viel mehr. Vielleicht bist du ja weise. Vielleicht haben deine ganzen Ideen, Visionen, Strategien mal gestimmt und funktioniert. Aber vielleicht will ich es auch mal ganz anders machen, mit anderen Leuten. Schau auf mich, dann kommst du damit klar. Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann hat einmal gesagt, das erste Wort der Kirche ist nicht Kirche, sondern Christus. Bei Kirche müssen wir nicht nur an die Landeskirchen und die katholische Kirche denken. Auch an unsere baptistischen Gemeinden. Das erste Wort ist Christus. Auf ihn kommt es an. Und es gibt so manche Gemeinden, in denen um Erweckung gebetet wird, da geschieht sie im Kleinen und im Großen. Ich kenne manche Gemeinden, da strömen die Menschen. Nur, das sind da manchmal ganz andere als die, an die man gedacht hat. Das habt ihr, glaube ich, hier auch schon erlebt. Manchmal sehen sie ganz anders aus. Manchmal reden sie ganz anders. Manchmal kommen sie aus einer ganz anderen Frömmigkeitstradition. Und manchmal sagen dann manche Christen nicht, danke Herr, dass du meine Gebete erhört hast, wenn auch anders, als ich mir das vorgestellt habe, sondern, so habe ich es auch natürlich nicht im Saarland, aber woanders erlebt, liebe Gemeindeleitung, die nehmen mir jetzt meine Gemeinde weg. Das ist ja alles ganz anders. Ich trete jetzt aus. Oder sie ziehen sich einfach aus der Arbeit zurück. Gott gibt den guten Rat. Oh, Entschuldigung. Na, jetzt müsste aber noch was kommen. Ah, gut, mein Finger war zu schnell. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Er lädt uns ein, ihm zu begegnen und ihn zu loben, durch Lied und Gebet. Gott loben, das geschah schon in der Zeit des Alten Testaments mit Liedern. Wahrscheinlich etwas andere Melodien, als wir gerade gesungen haben. 206 Mal taucht das Wort Hallel, Halleluja im Alten Testament auf. 2 Drittel davon in den Psalmen, den Liedern des Volkes Israel. Oft ist es eine Aufforderung zum Lob Gottes. Nur einmal im Psalm 146, in der Einzahl, im Singular, lobe meine Seele, Jahwe. Sonst immer im Plural oder an eine Mehrheit gerichtet. Wie im Psalm 147, lobe Zion, deinen Gott. Gott loben durch Loblieder, das war schon immer ein wichtiger Bestandteil geistlichen Lebens seines Volkes. Gott gemeinsam mit anderen loben, so unterschiedlich wir sind und denken. Bei ihm treffen wir uns, er verbindet uns miteinander. Gott loben, der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit will. Wer ihn wirklich lobt, der lobt den, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, sagt Jeremia. Deswegen führt Lob Gottes ja auch immer zu dem anderen hin. Der Psalm 146, der mit den Worten Halleluja, Jahwe sei gelobt, beginnt mit folgenden Worten. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot, er befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König. Dein Gott Zion, jetzt und in allen künftigen Generationen. Halleluja. Dieser Lobpsalm zeigt, Lob hat nicht nur etwas mit den Worten zu tun, die wir sagen oder singen, sondern auch mit unserem Leben. Wir können Gott loben durch unser Leben. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht, schreibt Paulus. Würden wir mehr auf Gott schauen, ihn erkennen wollen, uns von ihm prägen und verändern lassen, würden wir weniger auf all das schauen, was wir vielleicht, ich kenne euch ja gar nicht so richtig, war eben schon gesagt, was wir gar nicht haben und andere haben. Würden wir das weniger tun, würden wir auf das schauen, was Gott will. Im Volk Gottes, und das ist Gemeinde ja auch, ist er der Mittelpunkt. Er lehnt Weisheit, Stärke und Reichtum nicht ab. Und es ist toll, wenn ihr in eurer Gemeinde Menschen habt, die weise sind, die stark sind und die reich sind. Aber er sagt, das macht euch nicht aus. Wir sind ja nicht dazu da, ein religiöses Unterhaltungsprogramm zu bieten. Wir sind dazu da, barmherzig zu sein für Recht und Gerechtigkeit, Gottes Werte in unsere Gesellschaft einzubringen und ihn zu rühmen. Nicht durch das, was wir sagen oder singen, sondern durch unser Leben, durch unser Verhalten. Gemeinde ist Licht, Salz, Sauerteig, so Beschreibungen im Neuen Testament. Ziel ist nie die Gemeinde selbst, sondern die Durchdringung und Veränderung der Welt und ihrer Menschen mit dem Wesen Gottes, mit seinen Gedanken und Werten. So loben auch die Menschen Gott, die sich um andere kümmern, ihnen zur Seite stehen, sie begleiten und für sie sorgen. Wer Gott ehrt und rühmt, der muss sich nicht selber klein machen. Aber er weiß, seine Begabungen, seine Gaben, sein Wissen, seine Stärken sind von Gott gegebenes Geschenk. Und dieses Wissen inspiriert dazu, Gott wirklich zu loben. Loben ist etwas Gemeinschaftliches. Es bedeutet das auch, sich neben andere zu stellen oder zu setzen und mit ihnen gemeinsam Gott zu begegnen. Im Epheserbrief wird das alles in wenigen Worten zusammengefasst. Da heißt es, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Dem Jesus Christus, der gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Und er tut das. Lasst uns aufmerksam sein, wo und wie er das tut. Ich war vor einiger Zeit bei einem Seminar in Dorfweil im Taunus von unserem Dienstbereich Mission und damit will ich schließen. Alan Roxburgh, ein kanadischer Referent, gebrauchte zwei Bilder für Aufgaben, die wir als Gemeinden haben. Er sagte, wir sollen Hebammen sein. Wir sollen das hervorbringen, was ja eigentlich schon da ist, dass es sichtbar ist. Und wir sind Detektive der Gegenwart Gottes. Wir müssen einen Blick dafür haben, wo Gott handelt, wen er schickt, welche Menschen er in eine besondere Aufgabe hineinschickt, was da gerade geschieht. Und das ist das, was Gott will, was wir gehen müssen. Lasst uns diesen Blick nicht verlieren, auch wenn wir weise, stark und reich sein mögen. Er ist der, der seine Gemeinde baut. Amen.